Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo zur frischen Ausgabe vom Update. Ganz frisch heute am Freitag, den 15. November. Bei uns geht's unter anderem über das mögliche Impeachment-Verfahren, also das mögliche Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Heute war Tag 2 der öffentlichen Zeugenaussagen und unser Reporter in Washington ist euch sicher, dass es mittlerweile wirklich eng wird für Donald Trump. Warum? Erzählt er euch. Er versorgt euch nämlich hier mit frischen Eindrücken und natürlich auch mit Aussagen. Außerdem geht es bei uns gleich um Netflix. Die haben nämlich Streit mit Polen wegen einer neuen Serie. Die heißt Der Teufel wohnt nebenan. Und Zoff gibt es wegen einer falschen Karte, die in der Serie zu sehen ist.
Polens Regierungschef hat sich beschwert. Und zwar deshalb, weil es durch die Karte so aussieht, als ob Polen im Zweiten Weltkrieg Konzentrationslager betrieben hätte. Dabei waren das deutsche Konzentrationslager.
Das ist Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion. Der hat sich das nochmal genauer angeguckt und fasst das Ganze für uns zusammen in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wer in den USA lebt und den Fernseher anmacht, der bekommt's richtig um die Ohren. Denn im Moment gibt's ja eigentlich nur ein Thema. Impeachment, Impeachment, Impeachment.
Full day of impeachment hearings.
At the heart of the Ukraine impeachment inquiry.
The impeachment inquiry into Donald J. Trump, 45th President of the United States.
Ja, das hört man in den US-amerikanischen Fernsehsendern. Also, es geht um das mögliche Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump in der Ukraine-Affäre. Am Mittwoch war Tag 1 der ersten öffentlichen Zeugenaussagen. Heute Tag 2 und befragt wird Mary Jovanovic. Die war US-Botschafterin in der Ukraine bis Mitte Mai. Dann ist sie abgezogen worden. Was sie zur Affäre zu sagen hat und wie gefährlich das für Trump werden könnte, ich spreche drüber mit unserem Korrespondenten in Washington, mit Thilo Kössler. Thilo, warum ist Mary Jovanovic wichtig als Zeugin?
Weil sie dokumentieren kann, wie Rudy Giuliani hinter dem Rücken des State Department ein Parallelsystem, eine Schattendiplomatie eingeführt hat, die direkt ihr zum Schaden geriet. Sie ist nämlich zum Opfer geworden einer gigantischen Intrige, die sie den Botschaftsposten in Kiew gekostet hat. Sie hat geschildert, dass sie natürlich keine politische Agenda verfolgt hat in Kiew, sondern die offizielle Politik der Vereinigten Staaten umgesetzt hat, nämlich die Führung in Kiew bei ihren Bemühungen zu unterstützen, die Korruption zu bekämpfen. Das wurde mehr und mehr konterkariert von Rudy Giuliani, dem Anwalt von Donald Trump. Er hat den Kontakt genau zu den Leuten gesucht, die wegen Korruption auf der Liste der kontaminierten Leute standen. Und Giuliani traf sich zum Beispiel mit Juri Lutsenko, einem ehemaligen Generalstaatsanwalt, der angefangen hat, gegen Mary Jovanovic zu intrigieren. Sie habe schlecht über Donald Trump gesprochen, hat er behauptet. Dann begann eine Kampagne gegen sie in Trump-nahen Medien, in Fox News zum Beispiel. Dann hat Donald Jr. getwittert, wir brauchen mehr Grenells, also so US-Botschafter wie den in Berlin und nicht solche Witzplatzfiguren wie sie. Und schließlich wurde Jovanovic von einem ukrainischen Beamten gewarnt, sie soll vorsichtig sein, es werde daran gearbeitet, sie abzusägen und Rudy Giuliani sei daran beteiligt. Ende April bekam sie dann den Anruf, sofort das nächste Flugzeug zu nehmen. Das war ihre Absetzung als Botschafterin. Das war eine Nachricht, die sie zutiefst getroffen und verletzt hat. Das hat man heute zu spüren bekommen.
Und man hat heute auch gesehen, wenn man das so ein bisschen verfolgen konnte, dass Trump ja getwittert hat, während der Aussage eben von Mary Jovanovic. Man hatte eigentlich den Eindruck, der twittert sich da gerade die Finger wund. Haben die das eigentlich in diesem Frageraum mitbekommen?
Ja, Sonja, das war wirklich, das muss man sich mal vorstellen. Der Präsident, der seine Botschafterin im Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky Mitte Juli noch diskreditiert hatte und ihr attestiert hat, noch schlechte Zeiten vor sich zu haben, sagt nun während ihres Statements, schreibt der Präsident, alles, was sie angefasst habe in ihrer Karriere, habe sich negativ entwickelt. Die Wirkung dieses Tweets, Sonja, die war schlicht schockiert. Adam Schiff, der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, hat das sofort thematisiert und hat Mary Jovanovic gefragt, welche Wirkung das denn auf sie hätte. Und sie sagte, das ist schlicht einschüchternd. Adam Schiff fragt nach, aber die einschüchternde Wirkung sei doch offenbar beabsichtigt. Und Mary Jovanovic sagt, die wisse nicht, was im Präsidenten vorgehe, aber es sei einschüchternd. Und Schiff versichert ihr, es gebe einige Abgeordnete, die die Einschüchterung von Zeugen sehr, sehr ernst nehmen. Ich spiele den O-Ton mal vor. Das sind 19 Sekunden, die auf dem Weg zum Impeachment-Verfahren noch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen werden.
Well, it's very intimidating.
Designed to intimidate, is it not?
I mean, I can't speak to what the president is trying to do, but I think the effect is to be intimidating.
I want to let you know, Ambassador, that some of us here take witness intimidation very, very seriously.
Das wird jetzt noch eine große Rolle spielen. Adam Schiff hat diesen Tweet als Einschüchterung von Zeugen in Echtzeit bezeichnet, gerichtet nicht nur an Mary Yovanovitch, sondern an alle Zeugen, die in diesem Verfahren noch aussagen werden. Denn alle Diplomaten haben von ihm ja einen Maulkorb eigentlich verhängt bekommen und sie sagen trotzdem aus.
Thilo, lass uns noch mal eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Also Ende von Woche 1 der öffentlichen Befragung. Was ist deine Einschätzung?
Meine Einschätzung ist, dass Donald Trump schwer belastet worden ist von allen Diplomaten, die jetzt ausgesagt haben. Da war George Kent, Spitzendiplomat im State Department. Dann war Taylor, der amtierende Botschafter in Kiew. Und jetzt Mary Yovanovitch. Alle haben Donald Trump schwer belastet. Sie haben gesagt, er habe bei einem Wechsel seiner Politik gegenüber der Ukraine amerikanische Interessen über den Haufen geworfen. Er habe ukrainische Sicherheitsinteressen verletzt, die Interessen eines wichtigen Verbündeten, und er habe seine persönlichen Interessen über die des Landes gestellt. Und deshalb werfen die Demokraten Donald Trump vor, dass er sein Amt massiv missbraucht hat, dass er die Macht missbraucht hat. Und am Impeachment-Verfahren, das ja noch nicht offiziell eröffnet ist, Sonja, am Impeachment-Verfahren wird es überhaupt keinen Zweifel mehr gegen das kommt.
Tag 2 in der öffentlichen Zeugenbefragung zum möglichen Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. Aktuelle Infos von Thilo Kössler aus Washington.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Netflix hat diese Woche ganz schön viel Kritik abbekommen, und zwar von der Regierung von Polen. Der Grund ist die Serie The Devil Next Door. Die läuft bei uns unter dem Titel Der Teufel wohnt nebenan. Und ja, da geht es um die wilde und reale Lebensgeschichte des Kriegsverbrechers John Demjanjuk. Wie spreche ich es richtig aus, Klaus? Sag mal.
Demjanjuk.
Demjanjuk, also ein ukrainischer Soldat, der nach seiner Gefangennahme durch die deutsche Wehrmacht als Personal in einem Konzentrationslager landet.
John Demjanjuk, he was a family man.
He was living the American dream. He was a good American citizen. Up until the government came along and said he was Ivan the Terrible.
Und weil es in dieser fünfteiligen Miniserie um eine reale Geschichte geht, das ist eine Doku, sollte doch auch das Kartenmaterial, das da zu sehen ist, die richtigen Grenzen wiedergeben, oder? Ist aber nicht der Fall. Und deshalb kam eben die Kritik. Klaus Janssen ist hier aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Klaus, was ist denn jetzt auf dieser Karte da in der Serie zu sehen?
Ja, da ist das Land Polen zu sehen und dazu sind Symbole von Konzentrationslagern eingezeichnet. Das Problem dabei ist, die Karte zeigt Polen in den Umrissen, die das Land erst nach dem Zweiten Weltkrieg bekommen hat, also mit den Grenzen von heute.
Das ist ein ziemlich dummer Fehler für eine Dokumentarserie. Was hat die polnische Regierung denn da gemacht?
Also Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hat einen Brief geschrieben an Netflix-Chef Reed Hastings und sich beschwert. Und zwar deshalb, weil es durch die Karte so aussieht, als ob Polen im Zweiten Weltkrieg Konzentrationslager betrieben hätte. Dabei waren das deutsche Konzentrationslager. Der polnische Regierungschef, der schreibt in dem Brief, durch die historisch falsche Karte entstünde der Eindruck, Polen sei für Konzentrationslager und die darin begangenen Verbrechen verantwortlich gewesen. Aber, betont Morawiecki, tatsächlich habe Polen während des Zweiten Weltkriegs gar nicht als eigenständiger Staat existiert, sondern habe unter der deutschen Besatzung und Gewaltherrschaft gelitten. Also er wirft Netflix Geschichtsfälschung vor und den Brief an Netflix hat der polnische Regierungschef dann auch noch auf Facebook hochgeladen und sich auch noch über Twitter beschwert.
Die volle Breitseite an Kritik. Also, was gibt's für Reaktionen darauf?
Ja, es geht ja sogar noch weiter. Morawiecki hat auf Facebook auch noch eine Karte gepostet, die Europa in den Grenzen von 1942 zeigt. Da sind hauptsächlich Nazi-Deutschland und die Sowjetunion zu sehen. Und er hat auch dazu aufgerufen, diese Karte zu teilen. Das haben Leute getan. Und das polnische Außenministerium hat auf Twitter mit zwei Bildern gegenübergestellt, dass die Netflix-Karte definitiv falsch ist. Und auch das Museum Auschwitz-Birkenau hat gepostet, dass Polens Punkt letztendlich richtig nochmal war, dass er es nochmal unterstrichen hat. Und dazu auch nochmal festgestellt, dass der Standort von zwei Konzentrationslagern auch noch falsch eingezeichnet ist auf dieser Netflix-Karte und dass man von so einer Produktion doch mehr Genauigkeit erwarten könnte. Außerdem gab es natürlich auch Aufrufe, die neue Serie zu boykottieren, beziehungsweise dann auch die Netflix-Mitgliedschaft deswegen zu kündigen.
Also da haben wir jetzt auf der einen Seite den Netzaufstand und eine Regierung, die öffentlich gegen einen Streaming-Dienst poltert. Was hat denn jetzt Netflix gemacht?
Ja, Netflix hat jetzt reagiert per Twitter und mitgeteilt, dass die umstrittene erwartenden Landkarten in den kommenden Tagen mit Erläuterungen versehen werden. Dies werde deutlich machen, so Netflix wörtlich, dass die Vernichtungs- und Konzentrationslager in Polen von Nazi-Deutschland gebaut und betrieben wurden, das in das Land eingefallen war und es von 1939 bis 1945 besetzt hielt, so der Tweet von Netflix. Also ich vermute mal, dass es dann so Einwendungen geben soll, so von wegen, das ist nicht die historisch korrekte Karte von Polen oder so. Und der polnische Regierungschef, der hatte vor ein paar Tagen verlangt, die Karten entsprechend zu verändern oder halt die Nutzer in anderer Form auf den Fehler hinzuweisen. Und das wäre dann ja damit passiert.
Warum pocht Polen denn so darauf, dass das jetzt alles korrekt dargestellt wird?
Da ist die polnische Regierung sehr streng. Es gibt sogar ein eigenes Gesetz dazu, das besagt, dass deutsche Konzentrationslager auf heute polnischem Gebiet nicht als polnisch bezeichnet werden dürfen. Das ist ausdrücklich verboten. Eben mit der Begründung, es soll kein falsches Bild der Geschichte geben. Es gab eben keine polnischen Konzentrationslager. Es gibt auch Kritik an der Haltung. Die kommt aus Israel und die Kritik lautet, dass dieses Gesetz ja auch dazu missbraucht werden könnte, jede Mittäterschaft von Polen an NS-Verbrechen zu leugnen. Ja, und bei der Netflix-Serie kommt auch noch erschwerend hinzu, dass die von zwei israelischen Regisseuren gedreht wurde.
Netflix hat eine falsche Karte von Polen in der aktuellen Serie Der Teufel wohnt nebenan verwendet und das hat eben wirklich zu politischen Verstimmungen geführt. Jetzt will Netflix durch Einblendungen klar machen, wie die Geschichte früher wirklich abgelaufen ist. Die Infos dazu habt ihr bekommen von Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Türkei will mutmaßliche IS-Anhänger schnell loswerden. Wir haben schon drüber gesprochen. Gestern ist eine 7-köpfige Familie abgeschoben worden. Heute dann 2 Frauen, die nach Deutschland gekommen sind.
Es handelt sich dabei um 2 deutsche Frauen mit Migrationshintergrund. Gegen eine der Frauen, die 27-jährige Haida R. aus Hannover, läuft nach ARD-Informationen ein Verfahren beim Generalbundesanwalt wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung im Ausland. Es liegt aber kein Haftbefehl vor.
Soweit erstmal die aktuellen Infos von unserem Korrespondenten Christian Buttgereit. Also kein Haftbefehl, aber was ist denn mit denen, die zurückkommen, wenn da doch eine Person dabei ist, die eben ein Kriegsverbrechen begangen hat? Wie wird das dann verfolgt? Ich habe drüber gesprochen mit Udo Vetter, der ist Strafverteidiger. Udo, wir haben gestern Abend das Thema schon mal kurz angesprochen. Deutsche Staatsbürger können bei Kriegstaten entweder nach deutschem Recht oder aber eben auch nach dem Völkerstrafgesetzbuch verurteilt werden. Was ist das und warum brauchen wir das? Warum haben wir das?
Das Völkerstrafgesetzbuch braucht man deswegen, weil natürlich gerade in Ländern, in denen Krieg herrscht, sei es jetzt ein wirklicher bewaffneter Konflikt oder ein Bürgerkrieg, in diesen Ländern ja häufig die Justiz lahmgelegt ist, ja, oder eben nicht tätig wird, weil sie den Interessen der Mächtigen in der jeweiligen Region folgt. Und da hat man eben die Konsequenz daraus gezogen, dass man sagt, wir können nicht einfach als Weltgemeinschaft zusehen, wie sich in einigen Ländern die Menschen den Kopf einschlagen, aber das Recht dabei auf der Strecke bleibt. Insoweit zieht die staatliche Gemeinschaft, also einzelne Länder und auch insbesondere die Bundesrepublik, eben im Rahmen des neuen Völkerstrafgesetzbuches, die Verantwortung an sich zu sagen, nein, wir gucken nicht nur auf Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen, die in Deutschland passieren und nicht nur in Europa, sondern halt auch weltweit. Das heißt, wir fühlen uns unter gewissen Voraussetzungen eben durchaus auch dazu aufgerufen zu schauen, was finden für Kriegsgräuel zum Beispiel in Syrien statt oder ein anderes Beispiel im Bürgerkrieg in Kongo und Ruanda, der ja lange Zeit eine wichtige Rolle gespielt hat.
Was heißt das denn dann konkret für die Rechtslage in Deutschland? Also bedeutet das, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, Deutschland kann im Endeffekt alle möglichen Straftaten in der ganzen Welt auch verfolgen?
Ja, das kann man so sehen. Allerdings gilt natürlich ungeschrieben eher der Grundsatz, dass die deutsche Justiz nur dann zuständig ist, wenn eben in den betreffenden Ländern die Justiz nicht mehr arbeitet oder möglicherweise sogar absichtlich auf dem einen oder anderen Auge blind ist. Ja. Das heißt also, das ist im Wesentlichen dafür gedacht, das Völkerstrafgesetzbuch hier in Deutschland, dass man eben dann, wenn ein Bezug zu Deutschland entsteht, tätig werden kann. Das krasseste Beispiel sind ja dann zum Beispiel Kriegsverbrecher aus Ländern, die dann in Deutschland politisches Asyl beantragen. Das war ja zum Beispiel der Auslöser für den ersten deutschen Prozess nach dem Völkerstrafgesetzbuch in Stuttgart. Dort wurden ja Männer angeklagt, die in Ruanda und im Kongo Kriegsgräuel, und zwar schlimmste Kriegsgräuel, begangen haben sollen, die aber zeitweise in Deutschland lebten oder hier Asyl beantragt hatten. Da sagt die deutsche Justiz natürlich, wenn wir einen Anfangsverdacht auf Kriegsverbrechen haben und die betreffende Person dann auch noch in Deutschland für uns greifbar ist, dann sind wir auf jeden Fall zuständig. Und der zweite Punkt ist natürlich, wir Deutsche oder deutsche Staatsbürger müssen sich natürlich ganz besonders warm anziehen, denn das Völkerstrafgesetzbuch legt auch ein großes Augenmerk auf den Punkt, was deutsche Staatsbürger im Ausland tun. Das heißt, als deutscher Staatsbürger, wenn ich mich zum Beispiel an Kriegsverbrechen in Syrien beteilige oder für den IS kämpfe, dann bin ich schon als deutscher Staatsbürger natürlich besonders im Augenmerk der deutschen Justiz, denn die hat nach dem Völkerstrafgesetzbuch, aber auch nach den allgemeinen Regeln der Strafprozessordnung die Möglichkeit, dann einzugreifen. Also so eine Art Weltrechtsprinzip, dass Deutschland durchaus Verantwortung übernimmt für Menschenrechtsverletzungen, die anderweitig eben nicht verfolgt werden, und dann eben schaut, ob das von begangen wird von Menschen, die teilweise einen Bezug zu Deutschland haben oder ob sie möglicherweise gar Deutsche sind.
Wozu wir das Völkerstrafgesetzbuch brauchen, uns hat es erklärt Udo Vetter, der ist Strafverteidiger.
Deutschlandfunk Nova Update.
Das Ding ist wirklich randvoll. 90 Millionen sind im Euro-Jackpot. Wahnsinn, oder? Ich meine, Johannes, 90 Millionen, das ist doch absurd. Das ist ja verboten viel Geld eigentlich, finde ich.
Das kriegt dann einer, oder was? Oder
ja,
wird das aufgeteilt?
Ich meine, wenn einer halt die richtige, nur einer die richtige Zahlenkombination
hat. Dann ist alles für
einen.
Kriegt's
einer. Krass.
Fast schon zu viel, würde ich sagen.
Das ist auch wirklich das Limit im Euro-Jackpot. Also mehr geht nicht. Und heute Abend werden eben die Zahlen gezogen. Kann also sein, dass heute irgendwo in Europa ein Mensch von jetzt auf gleich mehrfacher Millionär oder mehrfache Millionärin wird. Ich meine aber, hey, 90 Millionen, so viel Geld kann man doch unmöglich brauchen, geschweige denn irgendwie ausgeben. Wie viel braucht man denn, um gut bis glücklich leben zu können? Wie viel es sein müsste, unser Reporter Christian Schmidt hat die Antwort.
Und damit ist der Plan aufgegangen. Kommen Sie zu mir.
So klingt der Moment, in dem Angelika Justel um 1 Million reicher wird. Bei einer Lottoshow im Fernsehen gewinnt ihr Los. Angelika kann es nicht glauben. Nicht in dem Moment und auch nicht, als das Geld später wirklich auf ihrem Konto ist.
Das kennt man ja nicht mit den ganzen Nullen hinten dran. Also von daher, wir müssen auch zugeben, wir waren auch bei der Bank und haben denen schon Bescheid gesagt, dass da Geld reinkommt, dass es kein Buchungsfehler ist. Das war für uns schon unbeschreiblich, auf einmal zu sagen, hier, das ist jetzt unser Kontoauszug.
Angelika Justel hatte vor dem Lottogewinn kein einfaches Leben. 2 Jahre lang war sie im Krankenhaus. Ihr Mann musste in 2 Jobs arbeiten, um die Familie über die Runden zu bringen. Dann der Lottogewinn.
Es lebt sich halt dann schon einfacher, weil man sich einfach Wünsche erfüllen kann. Und von daher denke ich schon, dass es irgendwo angestiegen ist, das Glücksniveau, ja.
Ist das so? Macht Geld glücklicher? Und wenn ja, wie viel?
Geld ist nicht alles.
Sagen ausgerechnet Studenten, die ich auf dem Campus der Wirtschaftswissenschaften treffe. Wenn aber Geld da wäre, dann würde Jasmine so einiges einfallen, was sie damit anstellen könnte.
Ich würde ein Haus kaufen, irgendwo noch eine Ferienwohnung und mir auch vieles andere gönnen, freizeitmäßig, Wellnessurlaub und Urlaub, ja.
Was würde ich machen? Also ich gehe mal davon aus, von einem Lottogewinn, dann würde ich auf jeden Fall mein Studium zu Ende bringen. In Teilzeit nur noch arbeiten, mich mehr ehrenamtlich engagieren und nicht nur das, was ich muss, um des Geldes wegen, sondern einfach die Sachen, die mich glücklicher machen.
Keine teuren Autos oder Häuser, Marcel würde sich Freiheit erkaufen. Die Freiheit, mehr Zeit zu haben. Und das ist genau die richtige Strategie, sagt Dr. Karl-Heinz Ruckriegel. Er ist Ökonom und er ist Glücksforscher. Das Rezept zum Glück geht so. Ein bisschen Geld muss erstmal da sein.
Sie brauchen ein gewisses Maß an Einkommen, um so diese materiellen Grundbedürfnisse abzudecken.
Also sich eine Wohnung leisten können, anständiges Essen und ab und zu mal in den Urlaub fahren. Wer mehr Kohle hat, sollte sich gut überlegen, ob er das in materielle Dinge steckt, um vermeintlich glücklich zu sein.
Es geht um die Zeit, nicht ums Geld. Es geht um die Frage, wie man die Zeit verwendet und zwar so verwendet, dass man damit die Glücksfaktoren, die jeder von uns hat, am besten anspricht.
Glücksfaktoren sind bei uns Dinge wie Gesundheit, Freizeit, Engagement und vor allem soziale Beziehungen. Studien belegen den Allgemeinplatz, wer keine Freunde hat, ist nicht glücklich. Und da hilft auch kein Geld. Aber werden wir mal konkret. Forscher der Universität Purdue in den USA, die haben Einkommen auf der ganzen Welt verglichen und dabei die individuelle Zufriedenheit abgefragt. Für Westeuropa haben sie einen konkreten Wert ermittelt, bei dem das Glück am höchsten bewertet wurde. 90.000 Euro brutto pro Jahr. So viel kostet ein glückliches Leben. Und mehr braucht es am Ende auch nicht.
Dann ist mehr nicht besser als weniger.
Wenn ich gewinnen würde, dann würde ich auf jeden Fall als erstes mit meiner Familie nach Amerika zu meiner Tante. Die habe ich nämlich seit 1997 nicht mehr gesehen.
Das hat Lotto-Show-Millionärin Angelika noch vor ihrem Gewinn gesagt. Ihr Einkommen lag nämlich deutlich unter den glücksrelevanten 90.000 Euro. Studien zu Reichtum und Glück gibt es viele. Und einige davon sagen, dass das Glücksgefühl nach dem Gewinn schon bald wieder auf dem Niveau von davor ist. Egal also, wie viel Kohle man hat. Und ein Megagewinn von 90 Millionen, wie jetzt zum Euro-Jackpot, kann einen auch ins Verderben stürzen, sagt Ökonom Ruckriegel.
Die Frage ist halt, ob die 90 Millionen mir dann dazu beitragen, dass sie dann irgendwie leichtsinnig werden und dann so mit Geld um sich schmeißen und so weiter. Haben alle schon gehabt.
Das Erste, was die frischgebackene Millionärin Angelika nach ihrem Gewinn gemacht hat, war übrigens ein Ausflug ins Musical. Aber gemeinsam mit ihrer Freundin Ticketpreis 59,90 Euro. Alles richtig gemacht.
Wie Geld und Glück zusammenhängen, unser Reporter Christian Schmidt hat sich ein paar Gedanken dazu gemacht. Aber diese Zahl, ne, 90.000 Euro brutto braucht man für ein gutes und glückliches Leben. Ich meine, 90.000 Euro brutto ist auch scheiße viel Geld, muss er erstmal verdienen. Johannes, oder? Was meinst du? 90.000?
Ja, es geht ja nicht nur um die 90.000, ne? Nein, das ist ja dann diese Grenze anscheinend.
Pass auf, so Freunde und so, ne?
Genau.
Genau, gut. Ja. Also wir hoffen natürlich, ihr seid alle glücklich, so oder so.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir in Deutschland denken ja gerne, wir sind so die Kings und Queens im Mülltrennen und Recyceln, ne? So, jetzt Downer für uns alle. Sind wir nicht. Es gibt Untersuchungen, die sagen, das, was an Plastikmüll wirklich recycelt wird, das sind nur rund 16%. Der Rest ab in die Müllverbrennungsanlage oder weg damit ins Ausland. Dass das mit der Wiederverwertung so schlecht läuft bei uns, das hat auch was damit zu tun, dass eben bestimmte Verpackungen in den großen Müllsortieranlagen gar nicht richtig erkannt und dadurch eben auch nicht richtig getrennt werden können. Aber es gibt neue Methoden, mit denen kann man das eigentlich besser hinbekommen. Zum Beispiel so eine Methode ist ein unsichtbarer Strichcode auf Verpackungen von Shampoos oder Milchtüten oder so. Johannes Döbbelt aus dem Nova-Team hat zum Thema recherchiert. Bevor wir jetzt zu diesen neuen Techniken kommen, bei welchen Verpackungen gibt es denn im Moment Probleme im Recycling? Wo klappt das nicht so gut?
Bei sehr, sehr vielen. Also bei so Getränkekartons zum Beispiel, weil die ja aus ganz verschiedenen Materialien bestehen. Ne? Also einmal dieser Karton, Aluminium und Plastik. Sehr aufwendig, das alles zu trennen. Und deshalb ist es unter Umständen günstiger, die Dinge einfach zu verbrennen. Dann ähnlich Joghurtbecher, das wir auch einmal das weiße Plastik innen, dann oft noch so diesen Karton drumherum und oben der Aludeckel. Den kannst du so auch nicht recyceln, es sei denn, du als Verbraucherin bist nett und baust das alles so ein bisschen auseinander und wirfst es dann in den Müll. Und auch dunkle, also vor allem schwarze Plastikverpackungen, zum Beispiel, weiß nicht, Shampoo-Flaschen oder Waschmittelpackungen, auch die sind schwer zu recyceln.
Warum schwarz? Was ist da das Problem?
Ja, die können die meisten Sortieranlagen nicht richtig erkennen.
Also die sind zu dunkel oder was?
Ja, genau. Diese Anlagen arbeiten mit speziellen Kameras und weil die dunklen Teile aber so viel Licht schlucken und damit auch zu wenig reflektieren und zurückwerfen, ist für diese Anlagen eben kaum zu erkennen, welcher Plastiktyp denn das gerade ist. Und deswegen landen auch die dunklen Verpackungen schnell mal in der Müllverbrennung.
So, jetzt kommen wir wieder zurück auf diese neue Methode, also unsichtbare Strichcodes. Mhm. Wie sollen die denn helfen?
Ja, das Prinzip gibt es schon länger. Also auf einer Shampoo-Flasche hast du dann außen zum Beispiel gar nicht unbedingt diesen klassischen Strichcode drauf, sondern eben einen unsichtbaren. Und der ist deshalb unsichtbar, weil er versteckt ist über sogenannte digitale Wasserzeichen. Die verstecken sich zum Beispiel einfach in dem Verpackungsdesign, also auf dem Etikett oder auch direkt auf der Flasche. Also letztlich in den einzelnen Bildpixeln, ne, von dem Aufdruck. Und die können dann eben später auch wieder ausgelesen werden, diese unsichtbaren Codes.
Und wo ist der Vorteil gegenüber diesen anderen, also diesen sichtbaren Strichcodes?
Der Vorteil ist, dass du den auf allen Seiten anbringen kannst, also rund um die Verpackung. Auf einem Milchkarton sollen dann zum Beispiel circa 100 von diesen unsichtbaren Barcodes sein. Und so kann dann die Kamera in dieser Müllsortieranlage diesen Code auch besser und schneller scannen, ne, weil er überall drauf ist. Und mit der entsprechenden Software soll dann eben die Anlage auch direkt erkennen können, welche Plastikart da gerade sortiert werden muss. Und Jan de Belda, so heißt der Projektleiter dieses neuen Sortiersystems, der erklärt in einem Firmenvideo, was dann alles so unterschieden werden kann.
It gives you many benefits that standard machines can't do. For example, making a distinction between food and non-food-based PET bottles as one of the examples. Next to sorting black items, sorting out multilayers from monolayers.
Also er sagt, dieses System kann auch mehrschichtige Verpackungen erkennen, auch das ist bislang schwierig, und auch Lebensmittelverpackungen von allen anderen unterscheiden, also Food und Non-Food. Das wäre deshalb wichtig, weil es für Kunststoffe, die eben rund um Lebensmittel eingesetzt werden, nochmal so besonders hohe Anforderungen gibt. Und deswegen muss man eben auch beim Recycling für mögliche neue Lebensmittelverpackungen ganz genau hingucken und trennen.
Wer steckt jetzt hinter diesem Trennungssystem? Wer hat das entwickelt?
Das ist ein Zusammenschluss von insgesamt 29 Unternehmen, unter anderem Nestlé, Danone, Henkel oder Procter & Gamble sind mit dabei. Also auch die Firmen, die riesige Mengen an Plastikverpackungen produzieren für die Produkte, die sie verkaufen. Es gibt auch eine Testanlage, wo das mit diesem Mülltrennen per unsichtbarem Strichcode schon ganz gut funktionieren soll. Die steht in der Nähe von Koblenz. Und 2021, also in 2 Jahren, soll das System dann zum ersten Mal in einer Sortieranlage auch zum Einsatz kommen.
Okay, jetzt kann man aber, ich finde gerade bei diesem Thema natürlich unmöglich so naiv sein und denken, geil, neue Methode, neues System, jetzt haben wir all unsere Recycling-Probleme gelöst. Ist wahrscheinlich nicht so.
Nein,
oder?
Es ist ja auch noch nicht klar, ob sich diese Technologie wirklich durchsetzt. Es gibt auch noch so andere Systeme und Ideen, wie verschiedene Kunststoffe besser erkannt und getrennt werden können. Und es gibt ja auch trotzdem noch Verpackungen, die schwer zu recyceln sind. Ne? Also eben zum Beispiel sowas wie diese Getränkekartons oder Fleischverpackungen aus dem Supermarkt, die sind oft gar nicht recycelt. Recycelbar, werden auch eher verbrannt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch über andere Verpackungsarten nachdenken, die einfacher zu recyceln sind.
Unsichtbare Strichcodes sollen dabei helfen, unseren Plastikmüll besser zu sortieren und zu recyceln. Wie das funktionieren könnte, hat uns Johannes Döbbelt erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit 25 Jahren an der Macht sein und an der Macht bleiben. Das muss man erst mal schaffen. Alexander Lukaschenko hat das geschafft. Seit 25 Jahren ist er Präsident von Belarus bzw. von Weißrussland, herrscht dort alleine und autoritär. Und er hat eben auch ein Parlament, das ihn seit vielen, vielen Jahren treu unterstützt. Das wird sehr wahrscheinlich auch so bleiben. Daran wird sich nichts ändern. Und daran wird eben auch die Parlamentswahl am Sonntag nichts ändern. Mehr Infos kurz vor der Wahl bekommt ihr jetzt von unserer Korrespondentin Christina Nagel aus Minsk. Christina, ist es tatsächlich so, dass die Menschen in Weißrussland eigentlich gar keine freie Wahl haben, weil das Ergebnis eben am Ende eigentlich schon klar ist?
Naja, zumindest ist das das, was uns die Menschen hier auf der Straße erzählen. Wir hören das auch von politischen Beobachtern und auch von Wahlbeobachtern, die jetzt hier gerade nicht die erste Wahl beobachten. Das Problem ist einfach, dass das Wahlgesetz Raum für Manipulation lässt. Das fängt also bei der Besetzung von Wahlkommissionen an und hört vor allem, und das ist der Knackpunkt, bei der Auszählung auf. Die ist, und das haben auch international Wahlbeobachter immer wieder kritisiert, total intransparent. Und deshalb gilt hier weiterhin diese alte Formel. Entscheidend ist nicht, wer was wählt, sondern entscheidend ist der auszählt. Und die Folge ist, dass hier jetzt tatsächlich schon Ergebnislisten kursieren, die, wie alle immer sagen, voraussichtlich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch genauso kommen werden.
Wie sieht denn überhaupt so ein Wahlzettel aus? Also steht da ungefähr genau eine Partei drauf, nämlich die, die dem Diktator Lukaschenko treu ergeben ist. Und ansonsten gibt es eigentlich nur, weiß ich nicht, vielleicht noch einen Alibi-Oppositionskandidaten?
Nee, es gibt schon Wahlzettel, auf denen deutlich mehr Namen steht. Es geht ja um Direktmandate. Das heißt, je nachdem, wie viele Kandidaten registriert wurden und zugelassen sind, stehen da so, naja, sagen wir mal 3 bis 7 Namen drauf. Dazu kommt dann noch das Geburtsdatum, der Beruf, eventuell eben auch die Parteizugehörigkeit, wenn es die denn gibt. Viele treten hier auch als Unabhängige an, weshalb es wieder sehr schwierig ist zu sagen, wie viele Oppositionskandidaten denn nun tatsächlich auf den Listen stehen oder nicht. Und auch das ist wichtig für viele, die eben zwar wählen gehen, aber eigentlich nicht so richtig abstimmen wollen. Es gibt auch hier noch die Rubrik gegen alle, die man ankreuzen kann.
Wie ist das denn dann überhaupt? Also gehen die Menschen dann tatsächlich auch zur Wahl? Weil nach allem, was wir jetzt so von dir gehört haben, kann man sich ja schon fragen, ob das überhaupt noch nötig ist.
Ja, die Frage stellen sich natürlich auch hier einige. Und die Lust, wählen zu gehen, ist jetzt auch bei vielen, mit denen wir gesprochen haben, nicht besonders ausgeprägt. Trotzdem gehen aber viele zur Wahl. Und da gibt es so unterschiedliche Motivationen. Die einen sagen, wir gehen, weil wir unsere Stimme nicht einfach anderen überlassen wollen, will sagen, mit unserem Wahlzettel soll bitte kein Schmu betrieben werden. Andere, sagen wir mal, weil sie mit Nachdruck dazu aufgefordert wurden, wählen zu gehen. Also bei Studenten gibt es quasi so Gruppenausflüge, oft auch im Vorfeld der Wahl. Die Lehrer sind aufgefordert, Flagge zu zeigen. Das gilt auch oft für Arbeitskollektive. Kurzum, wenn man nicht negativ auffallen will, geht man dann vielleicht doch lieber hin, auch wenn man weiß, dass das Ergebnis schon feststeht. Das gilt erst recht für die, die vielleicht gerade im Job vor einer Vertragsverlängerung stehen oder die auf ein neues Stipendium warten, das noch bewilligt werden muss. Also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, auch so sanften Druck auszuüben, damit die Leute trotzdem gehen.
Gibt es denn auch Menschen dann in Weißrussland, die sich dagegen stellen, die irgendwie eine Art von Protest zeigen?
Ja, die gibt es natürlich schon auch. Es gibt immer wieder die, die auch zu Protesten aufrufen. Es gibt auch jetzt Kandidaten, die gesagt haben, auch selbst wenn wir nicht am Ende auf der Liste stehen oder wenn wir nicht gewählt werden, nutzen wir einfach diese Chance, im Wahlkampf mal Flagge zu zeigen, mal unser Programm, mal unsere Ideen vorzustellen. Denn das funktioniert in diesem Wahlkampf. Das ist eine der wenigen Zeiten, wo das eigentlich tatsächlich geht. Und da ist zum Beispiel auch hier eine 22-Jährige, die sich am Sonntag zur Wahl stellt, die gesagt hat, ich nutze das jetzt auch mal, um mich für die Belange der jungen Leute stark zu machen. Die hat kaum eine Chance, die tut es aber einfach, weil sie sich eben da auch was wünscht.
Was wünscht sie sich denn dann ganz konkret?
Also sie will im Land Reformen haben und zwar im Land, das ist ihr ganz wichtig. Sie will Perspektiven für die junge Generation. Die haben hier relativ viel, viele haben aber mit Politik nichts zu tun, weil sie sagen, das bringt alles sowieso nichts, die machen sowieso, was sie wollen, also machen wir unser Ding, halten uns aus der Politik raus. Damit, sagt sie aber, bewegt sich nichts. Bewegen tut sich hier trotzdem eine ganze Menge. Also man hat eine tolle Ausgehszene in Minsk, es gibt viel Kultur, man reist sehr gerne und in diesem Zusammenhang ist dann vielleicht auch mal sowas wie EU interessant, Visumsfreiheit, das ist was man gerne hätte. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass hier alle weg wollen, sondern dass die Leute hier im Land eine Perspektive wollen, Reformen, dass es hier vorangeht und nicht immer alles nur von oben nach unten durchregiert wird. Das ist, glaube ich, das, was sich viele wünschen würden. Und das resultiert dann eben auch in dem Satz, wir würden ja gerne wählen gehen, wenn es tatsächlich eine echte Wahl mal gäbe.
Am Sonntag wird ein neues Parlament gewählt und zwar in Belarus bzw. in Weißrussland. Infos dazu von unserer Korrespondentin aus Minsk, Christina Nadel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.